Ja, meine Damen und Herren, Frau Beckedorf hat es schon angekündigt. Integration und Teilhabe ist ein großes, großes Thema, ein Begriffspaar, das in vielen Zusammenhängen auch immer wieder eine Rolle spielt. Ich habe ein Zitat gefunden, was ich zur Einleitung Ihnen ganz gerne vorstellen möchte. Integration ist sinnlos ohne Teilhabe an der Macht. Wenn ich von Integration spreche, dann meine ich eine wirkliche Aufteilung von Macht und Verantwortung. Das Zitat ist von Martin Luther King. Das hat er formuliert, als ihm der damalige Präsident Johnson als Reaktion auf die Protestmärsche der Bürgerrechtsbewegung einige soziale Verbesserungen anbot. Ich denke, wenn man sich diesen Zusammenhang nochmal klar macht, dann sieht man sehr gut, dass politisches Ziel in einer Demokratie demnach das Recht auf und die Möglichkeit zur gleichberechtigten Teilhabe aller in allen Bereichen der Gesellschaft ist und die Bekämpfung aller Arten von Diskriminierung. In der kommenden Stunde, knappen Stunde, möchten wir uns erstmal beschränken oder konzentrieren auf die kommunale Ebene. Nicht zuletzt ist es eine Migrationskonferenz für Hannover und die Region. Und wir wollen gemeinsam der Frage nachgehen, wie es denn um Gleichstellung und Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern bestellt ist, die eine eigene oder eine familiäre Migration als ihren Erfahrungsschatz mit sich tragen. Dazu begrüße ich auf dem Podium Frau Constanze Beckedorf, Sozialdezernentin der Landeshauptstadt Hannover. Nochmal herzlich willkommen. Herrn Reza Delami, Leiter der Koordinierungsstelle Integration in der Region Hannover. Herr Professor Axel Schulte, Politikwissenschaftler an der Leibniz-Universität Hannover, in Rente, in Klammern, in Rente, inzwischen auch eingetroffen, dank der Deutschen Bahn, Herr Ümit Koşan, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands NEMO, Netzwerke von Migrantenorganisationen e.V. Herzlich willkommen. Sie springen jetzt so ein bisschen in die Mitte, aber ich denke, Sie werden sich gut in das Thema, in die Gruppe, in die Situation einfinden. Und nicht zum Schluss, gleich neben mir, Frau Ferdus Mirabadi, Mitglied im MISO-Vorstand und Geschäftsführerin von KAGA e.V. Herzlich willkommen. Ja, bevor wir in die Diskussion einsteigen, habe ich eine Bitte an uns alle, auf dem Podium, aber auch dann im Publikum und auch an mich. Integration, das haben wir vorhin schon gehört, ist ein Begriff, der in aller Munde ist und der manchmal auch ein bisschen missbraucht wird, um das zu überdecken, was man eigentlich wirklich meint. Lassen Sie uns doch in dieser Stunde einfach mal das, was wir wirklich meinen, ganz präzise ausdrücken. Zum Beispiel reden wir bei Integration über Gleichstellung, Zugehörigkeit, Rechte und Pflichten, heimisch werden, Deutsch lernen, Inklusion, Antidiskriminierung, Defizite, Engagement, Anpassung, Ressourcenverteilung, interkulturelle Öffnung und. Ich denke, Sie wissen, was ich meine. In dem Sinne meine erste Frage an Frau Beckedorf. Sie haben es vorhin schon gesagt, mit Ihrer Aufgabe als Sozialdezernentin haben Sie den Bereich Migration und Integration vor ein paar Jahren übernommen. Und ich würde Sie gern bitten, im Anschluss an Ihr Grußwort nochmal zu skizzieren, wie die Partizipationspolitik der Landeshauptstadt in den kommenden Jahren aussehen wird, welche Schwerpunkte Sie setzen, welche Initiativen Sie planen, vor allen Dingen eben auch um die Teilhabemöglichkeiten strukturell besser zu verankern.
Das tue ich gerne. Bevor ich aber ganz detailliert, ganz konkret auf die Frage eingehe, möchte ich ein paar einleitende Worte sagen. Wenn wir mit den Begriffen, die Begriffe benutzen und mit den Begriffen Partizipation und Teilhabe sprechen, da haben wir ja eben auch schon gehört bei der Vorstellung des Forderungskataloges, dass das sehr viele umfängliche Bereiche abdeckt. Und wir sprechen immer dann von Teilhabe, wenn wir meinen, dass die Lebensgrundlage aller in unserer Stadt gesichert werden soll. Das ist für uns Teilhabe, beispielsweise indem ich soziale Leistungen beziehe oder aber auch an sozialen Angeboten, an kulturellen Angeboten teilhaben kann. Von Partizipation reden wir dann, wenn wir den politischen Gestaltungsprozess meinen, das Mitwirken daran, die gesetzlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mitgestalten zu können und letztendlich, auch wenn es sehr mächtig klingt, die Machtorganisation in unserem Land organisieren zu können. Immer dann reden wir von politischen Gestaltungsprozessen und von Partizipation. Und da geht es dann tatsächlich an die Grundlagen der Lebensverhältnisse. Da sind die Fragen zu beantworten. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Wer hat was an welcher Stelle mitzubestimmen? Und was wollen wir, was wollen wir nicht? Was wird noch geduldet, was können wir nicht erlauben? Wenn es um die Regelungen dieser Rahmenbedingungen und Grundlagen geht, da brauche ich keinen Hehl draus zu machen, das wissen Sie auch alle, da haben wir als Kommune sehr wenig Einwirkungsmöglichkeiten. Wir können nicht entsprechende gesetzliche Regelungen schaffen, das können nur das Land oder der Bund. Wir können sehr laut das Postulat erheben, aber an der Stelle haben wir keine Regelungskompetenz. Also fangen wir an, und da denke ich, sind wir in Hannover auch sehr gut und sehr kreativ, uns zu überlegen, wie können wir die Menschen in unserer Stadt mit Migrationsgeschichte, die Zugewanderten, beteiligen, daran unsere Lebensverhältnisse in unserer Stadt mitzugestalten. Und wir dürfen da auch durchaus mal sehr quer denken als Kommune und auch sehr quer uns äußern. Wenn wir schon keine Regelungskompetenzen, wie eben beschrieben haben, dann sei uns wenigstens das erlaubt, und das tun wir auch. Und indem wir dann beispielsweise ganz mutig auch sagen, alle Menschen, die in Hannover leben, haben natürlich ein Recht auf menschenwürdiges Leben und auf eine menschenwürdige Existenz und menschenwürdige Rahmenbedingungen. Und deshalb unterstützt auch beispielsweise die Landeshauptstadt Menschen ohne Papiere, für die auch in unserer Stadt ein medizinisches Versorgungsangebot gewährleistet wird. Und wir unterscheiden auch nicht zwischen Menschen mit schlechter oder guter Bleibeperspektive. Wir kümmern uns um alle gleich, und wir wollen auch niemanden und tun das auch nicht abschrecken, indem wir für Gruppen schlechtere Lebensverhältnisse haben. Das ist für uns völlig inakzeptabel. Das vielleicht vorweg und zum Grundsätzlichen. Und ganz konkret, was planen wir? Wir haben ja schon sehr viel. Wir haben in Hannover die Mitwirkungs- und Beteiligungsmöglichkeit geschaffen über ein ganz wichtiges Instrument. Ein Gremium unseres Stadtrates, unserer Ratsversammlung in Hannover, ist der Internationale Ausschuss. Einige Mitglieder, einige Vertreterinnen und Vertreter des Ausschusses sind ja heute auch hier. Und in dem Internationalen Ausschuss gab es, und für den Internationalen Ausschuss gab es die politische Entscheidung zu sagen, zu den Mitgliedern gesellen wir, und das verstehen Sie bitte nicht despektierlich, 11 weitere hinzugewählte, in einem sehr demokratischen Prozess hinzugewählte Vertreterinnen und Vertreter der Migrantinnen und Migranten. Wir können ihnen, das verbietet uns das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, kein Stimmrecht geben in dem Ausschuss, aber die 11 beratenden Mitglieder, die dabei sind, haben das Recht, selbst initiativ zu werden, selbst aktiv mitzuarbeiten, selbst Anträge einzubringen und sich vor allen Dingen ganz aktiv an den Diskussionen hin zum Abstimmungsprozess zu beteiligen. Alle Fraktionen arbeiten mit den beratenden Mitgliedern sehr eng und sehr konstruktiv zusammen und sind da sehr dialogisch beieinander, und die beratenden Mitglieder sind auch sehr aktiv in unserem Ausschuss. Darüber hinaus ist im Rahmen des LIP, der ja vor fast 10 Jahren entstanden ist, sind die Integrationsbeiräte und der Integrationsrat geschaffen worden, also auch stadtbezirkliche Gruppen, in denen es Beteiligungsprozesse und Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Und Sie ahnen es vielleicht schon, und die einen oder anderen erwarten es auch, dass ich es jetzt aufgreife. Ich habe es vorhin gesagt, der LIP feiert im nächsten Jahr in der Tat Geburtstag. Und ganz viele von Ihnen haben mich in den letzten 1,5 Jahren immer wieder angesprochen und gefragt, wie ist es denn mit dem LIP? Der ist nicht leer gelaufen, der ist auch nicht etwa irgendwie nicht mehr aktiv, und das, was dort drin steht, das wird auch immer noch in Teilen gelebt und umgesetzt. Aber dennoch ist es so weit, dass wir sagen, ja, der LIP gehört überarbeitet, und das wird ein ganz großes Projekt sein, das im nächsten Jahr startet. Den Prozess planen wir gerade, und da gehen wir ganz fest davon aus, dass wir Anfang nächsten Jahres dafür auch den Startschuss geben werden, wieder mit einem sehr großen Beteiligungsverfahren wie damals vor 10 Jahren. Vielleicht etwas anders im Format, weiterentwickelt, aber durchaus eben auch mit dem Wunsch und dann auch der Aufforderung und der Einladung, an diesem Prozess weiter und mitzuarbeiten und das Ganze weiter zu gestalten und weiter zu entwickeln.
Ja, gute Nachrichten für 2018. Kann ich das gleich weitergeben an Frau Mirabadi. Der Forderungskatalog, da ist ja auch die Rede vom LIP, von MISO, das zeigt, dass es aber in Sachen Gleichstellung und Teilhabe doch noch hier und da Verbesserungsbedarf gibt. Vielleicht können Sie mal ein bisschen zusammenstellen aus der Sicht von MISO. Was war wirkungsvoll, was wurde erreicht, welche Schlussfolgerungen sind zu ziehen, gerade jetzt auch in der Vorbereitung oder unter der Perspektive, dass es mit dem LIP im nächsten Jahr weitergehen soll.
Guten Tag und herzlich willkommen auch von meinerseits als Gastgeberin der heutigen Veranstaltung. Ich möchte sehr gerne auf einige Punkte, auch unter anderem lokaler Integrationsplan und die Entwicklung seit 2008, darauf eingehen. Es ist ja ohne Frage, dass seit 2005 natürlich eine systematische Integrationsforderung, was ja vorhin erwähnt worden ist, das Wort möglich umzusetzen. Ich versuche das an einer oder anderen Stelle. Das ist halt systematisch, diese Forderung, Gleichstellung oder Teilhabeforderung in Deutschland stattfindet, und natürlich sind ja auch seitdem einige positive Änderungen auf diesem Weg und Prozess hat es stattgefunden. Der damalige Oberbürgermeister Herr Stefan Weil hat ja die Integration als Chefsache in der Rat, in der sozusagen in der Rathaus und als zeitgleich als Stadtsache für die gesamte Stadt Hannover erklärt. Mit diesem Aussage oder mit diesem Zitat von Herrn Stefan Weil möchte ich betonen, dass es bei der Bewältigung der Problematik und die gesamte Herausforderungen, was auch mit der Frage der Integration, Teilhabe und alles, was damit zusammenhängt, natürlich Politik keine ausschließliche Rolle spielt, aber doch eine zentrale Rolle. Nach der Veröffentlichung von lokaler Integrationsplan im September 2008, waren ja sozusagen 6 Handlungsfelder, die da bearbeitet worden sind, und das war ja vereinbart, dass es alle 2 Jahre eine sogenannte Controlling durchgeführt wird, um festzustellen, wie dann halt die erwähnten Handlungsfelder oder die vorgenommenen Maßnahmen, inwieweit sich in dieser Zeit geändert hat, entwickelt hat. 2010 und 2012 gab es dann 2 Controlling-Berichte, aber danach, nach meinem Wissen, hat es ja sozusagen keine Controlling-Berichte gegeben im Rahmen von lokaler Integrationsplan. Es ist ja, wie jetzt vorhin auch Frau Beckedorf erzählt hat, es soll ja nächstes Jahr sozusagen intensiver mit der Controlling Berlin, was im Rahmen von lokaler Integrationsplan ist, halt anzufangen. Und ich denke, wenn wir jetzt mit dieser Arbeit anfangen wollen, müssen wir einige Punkte berücksichtigen. Unter anderem 2008 ist ja in den Rahmen von LIB ist ja eine Integrationsrat zustande gekommen, wo auch nach meinem Wissen dieser Integrationsrat gar nicht mehr aktiv ist, und das wäre ja zu empfehlen, diesen Rat nochmal mit einzubeziehen und intensiv, dass sie dabei sind. Ist ja auch im Rahmen von Lokalintegrationsplan sind ja auch Integrationsbeiräte entstanden in 13 Stadtteilbezirke, die auch 2009 mit der Arbeit angefangen haben. Leider muss ich sagen an dieser Stelle, dass es für viele Mitglieder auch von den Beiräten in den verschiedenen Stadtteilen meistens halt schon diese Frust vorhanden ist, dass dieser Beirat eine sehr Alibi-Funktion hat. Das heißt, ich möchte dann praktisch darauf eingehen, dass es, wenn es um Controlling geht, wenn es darum geht, dass es diesen Bericht, was 2008 entstanden ist und entworfen ist, neu zu bearbeiten, denke ich, wäre richtig, an dieser Stelle auch die entstandenen Gremien, die auch in diesem Rahmen entstanden sind, die dann auch intensiver mit einzubeziehen, dass sie auch dann aktiver dabei sind und auch dann mitbestimmen können. Für mich ist das sozusagen, ich möchte auch dieses Thema nochmal betonen, die Gremien, die bestehende Gremien in Stadt Hannover, ob das auf kommunaler oder Region oder Landesebene. Wenn wir tatsächlich eine Umfrage starten, werden wir 99% alle zu diesem Beschluss kommen, dass alle das Gefühl haben, dass leider die bestehenden Gremien entweder nur sozusagen eine beratende Funktion haben oder mehr oder weniger Alibi-Funktion sind. Für mich ist es wichtig, in dem zweiten Bericht, auch von dem Controlling-Bericht 2012, ist ja auch als ein Strukturdefizit geredet worden, unter anderem, dass es auch seit 2008 sich nicht vorwiegend geändert hat. Es ist die Teilnahme und Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund in den sozusagen in den sozialen oder Bereichen sozusagen politischen und sozialen Partizipationsmöglichkeiten. Da ist ja nach wie vor die Teilnahme gering. Und meiner Meinung nach bin ich sehr überzeugt davon, dass es einfach an diesem Form der Gremienarbeit liegt. Solange, dass diese Gremien nicht die Möglichkeit haben oder nicht das Gefühl haben, können in diesem Tagespolitik mitbestimmen und auch Bestimmungsrecht haben, denke ich, kann man auch nicht erwarten, dass die Migranten sich viel mehr bei den Parteien und weiter beteiligen.
Ja, ganz klare Forderung. Werfen wir jetzt noch mal einen Blick in die Region Hannover. Da sind zwar die Rahmenbedingungen und Strukturen ein wenig anders als in der Stadt. Ihre Stelle ist beim Regionspräsidenten zugeordnet, so wie ich gelesen habe. Auch die Form oder die Art und Weise, wie das Integrationskonzept erarbeitet wurde, war etwas anders als damals beim LIB. Aber ich denke, die Zielrichtung der Arbeit, die Ausrichtung ist ähnlich. Und ein Teil sind auch Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung. Ganz interessant wäre es, was Sie zu diesem Punkt oder zu diesem Ziel auch sagen, dass über interkulturelle Öffnung der Verwaltung sich auch der Anteil von Beschäftigten mit Migrationsgeschichte verändert in Richtung, es sind mehr dabei. Inwieweit ist das denn in der Region gelungen und welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt? Wie wirkt sich das zum Beispiel auch in der Arbeit der Verwaltung dann konkret aus?
Ja, nochmal schönen guten Tag auch von meiner Seite in die Runde. Ich bringe selbstverständlich auch die Grüße des Regionspräsidenten mit. Bedanke mich für die Einleitung. Über die Arbeit von MISO muss man nicht viel sagen, wie wertvoll für unsere Gesellschaftsgestaltung ist. Gleich komme ich auf Ihre Frage, aber weil ich zum ersten Mal, ich sage mal, in Vertretung von Region, die Schwester von Landeshauptstadt, das Wort habe, möchte ich auch nicht unbemerkt lassen, dass wir uns nicht so ganz weit von der Stadt fühlen, sondern sehr nah an der Stadt, kann man sagen, die Stadt irgendwie ist Teil von uns, freuen wir uns. Und somit möchte ich nicht so ganz Landeshauptstadt lastig hier lassen. Wir sind ja alle zusammen und das gehört ja zu ihm, Teilhabe an Gesellschaft, eine ganz große Region, größer Saarland gemeinsam. Und dadurch hat bei uns gleiche Prozesse mit gleichen fruchtbaren Ergebnissen gegeben. Wir haben dann das Integrationskonzept entwickelt und das ist sehr nah praktisch von der Zielsetzung und von dem Wunschformat, wie natürlich LIP, das ich ganz toll finde. Nochmal möchte ich auch hinweisen, dass diese Arbeit von der Landeshauptstadt einfach sehr wertvoll ist. Und ich bin ja 94 nach Deutschland gekommen, gleich in Hannover, praktisch hier ein bisschen integriert aufgewachsen und bin stolz auf die hannoverische Strukturen. Nichtsdestotrotz möchte ich über die Partizipation kurz sprechen. Bei unserem Integrationskonzept gab es diesen Prozess aus meiner Sicht auch sehr erfolgreich. Wir haben diese Partizipationsprozess oder sogenannte Beteiligungsprozess über 2 Jahre gehabt. Es gab letztendlich, dazu habe ich auch Material mitgebracht, 713 Vereine waren eingebunden. Wir haben insgesamt Online-Fragebogen, dann interne Strukturen haben wir gehabt, Fragebogen gehabt. Wir haben eine Auftragveranstaltung und 5 Forendiskussionen gehabt dazu und über 2 Jahre hin hat man dann diesen Prozess begleitet, bevor das Konzept erstellt wurde. Und Teil des Konzepts im Hinblick auf die Zeit, gehe ich auf Ihre Frage ein, keine Erklärungen, ist natürlich die Forderung der interkulturellen Öffnung. Und dazu möchte ich dann auch eine kurze Differenzierung betrachten, gemeinsam mit Ihnen. Interkulturelle Öffnung innerhalb der Verwaltung oder extern hat ja mindestens 2erlei Säulen. Einmal ist Teil, was Sie gesprochen haben, also zum Beispiel, wir wissen, dass wir innerhalb der Verwaltung auch ein Spiegelbild der Gesellschaft da draußen sind und somit Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund sollte dementsprechend auch adäquat zu der Spiegelbild der Gesellschaft sein. Da kann ich dann mit Sicherheit sagen, das ist dieser Prozess im Gange. Statistische Zahlen, die öffentlich zugänglich sind, belegen das. Dazu haben wir aber auch im Versuch für uns einfach Strategien finden, wo wir dann Menschen mit Migrationshintergrund ermutigen, auch zur Verwaltung kommen. Also ich war ja 6 Jahre lang auf der anderen Seite, habe einen Freiträger der Jugendhilfe geleitet, habe selber Migrationsgeschichte und jetzt bin ich Teil der Verwaltung. Ich kann aus meiner Geschichte sagen, damals habe ich gesagt, öffentlicher Dienst, mein Gott, das sind ja Spießer, da will ich gar nicht hin. Und manchmal begegnen wir heute auch also diese Situation, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund, viele Jugendliche mit zweiter Generation, dritter Generation, die Möglichkeiten, die wir anbieten oder bei uns haben können, gar nicht noch wahrnehmen. Und das ist ein Auftrag für uns, daran arbeiten wir, dass wir das attraktiver gestalten für diese Zielgruppe. Und daher haben wir ganz klare 2 Kampagnen gestartet, wo wir gezielt auf diese Zielgruppe junge Menschen mit Migrationshintergrund gehen, auch ohne klare jetzt Abschlüsse und wollen wir die bei uns praktisch in der Arbeit einbinden. Auch die Einstellungsverfahren bei uns, Auswahlverfahren haben wir erleichtert. Wir haben zum Beispiel viele Tests jetzt optimiert, sodass man sagt, sprachliche Barriere auch leichter zu überwinden sind. Zweite Säule von Ihrer Frage möchte ich beantworten. Interkulturelle Öffnung bedeutet auch, dass die Verwaltung sich gegenüber der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund öffnet. Wieder Beispiel, vor 20 Jahren hat man gesagt, Amtssprache ist Deutsch, ja, und wenn Sie zu uns kommen, dann sollen Sie auch Deutsch können. Das hat sich sehr viel verändert. Wir haben bei uns in der Region leichte Sprache eingeführt. Das ist vielen bekannt. Wir haben einfache Sprache eingeführt. Wir haben mehrsprachige Broschüre. Wir haben ein Dolmetscherpool innerhalb der Verwaltung geschaffen, mit den Menschen mit Migrationshintergrund, die bei uns arbeiten. Wir haben hier daran auch gearbeitet, dass wir in dem Bereich gesamte Regelzugangs einfach mal für diese Zielgruppe leichter gestalten. Und dazu noch 2, 3 Hinweise. Wir haben zum Beispiel mit Zusammenarbeit mit KAGA 8 Stellen finanziert im Bereich Dolmetscherpool plus eine Stelle Koordination, was dazu führt, dass ein Arzt, der bei uns gerade sozialpsychiatrischer Dienst, eine Geflüchtete im Traumabereich oder andere Bereiche behandelt, innerhalb 48 Stunden sicherlich darauf zurückgreifen kann, als Dolmetscher da zur Verfügung steht. Das sind Dinge, die nicht bundesweit selbstverständlich sind. Ich komme gerade aus Berlin, da herrschen zum Teil andere Verhältnisse zum Beispiel und darauf können wir stolz sein. Zusammengefasst im Bereich interkulturelle Öffnung sehe ich im Vergleich zu ein paar Jahren sehr viele Fortschritte. Aber was mich freut, ist, dass wir auch weiterhin einfach sensibler werden, dass wir diesen Bereich ändern. Verwaltung ist dabei, sich zu modernisieren. Aber ich denke auch, dass wir weniger verwalten sollten, sondern mehr gestalten und mitgestalten lassen sollen. Und das ist dieser Beteiligungsprozess. Nichtsdestotrotz, das abschließende Satz, ich glaube schon, dass wir nach der Fluchtwelle 2015 ganz andere Zeit in Deutschland haben. Und somit muss die Verwaltung auch ein Stück weit sich thematisch auch damit auseinandersetzen. Mein Gefühl ist, dass die Landeshauptstadt das tut, wenn ich meine Netzwerke in der Landeshauptstadt sehe und bei uns Region genauso. Wir haben Integrationsnetzwerk, wir haben Migranten-Eltern-Netzwerk und wir versuchen natürlich, diese Veränderung der deutschen Gesellschaft ein Stück weit vorantreiben. Aber da muss ich nochmal auch Frau Dezernentin nochmal auch zitieren und sagen, das kommunale Wahlrecht als Wahlrecht ist so wichtig für Partizipation und somit vergessen wir nicht, dass wir manchmal eben auf Grenze stoßen, die bundesweit praktisch dann problematisch sind und jetzt mit der kommunalen Ebene wenig zu tun haben. Dankeschön.
Ja, die Kommunen als widerborstige Elemente innerhalb der Einwanderungsgesellschaft, vielleicht kann man das auch aus diesen Worten nochmal entnehmen. Herr Koschert, Sie haben als Vorstandsvorsitzender von NEMO wahrscheinlich einen ganz guten Überblick über das, was sich so gerade auch in den Mitgliedsgemeinden, in den Communities, in den MSOs sich zu NEMO verbunden haben, so ungefähr, haben Sie einen guten Überblick und wahrscheinlich auch ganz gute Vergleichsmöglichkeiten und haben jetzt ein bisschen auch gehört, wie die Situation in Hannover und in der Region eingeschätzt wird aus unterschiedlichen Perspektiven. Meine Frage, was ist so Ihr Eindruck? Wie steht Hannover mit seiner Partizipationspolitik im Bundesvergleich da? Und wenn ich sage, geben Sie doch mal 3 Empfehlungen an Region und Stadt, was könnte das sein?
Das würde ich gerne tun, wenn ich natürlich fachlich hier was sagen könnte, ja gerne. Aber auf jeden Fall finde ich zuerst, damit bevor ich da anfange, sage ich, diese Konferenz, die jetzt nochmal von MISO auch letztes Jahr schon mal gestartet worden, auch dieses Jahr auch nochmal das zweite stattfindet, finde ich eigentlich hervorragend. Also es ist eine Legitimität, wenn man so sagen könnte, warum die lokale Verbünde, wo wir also als Mehrwert für die Kommunen betrachten, als Ergebnis rauskommt, natürlich hier auch zu sehen. Worauf wir auch Wert legen, sagen alle Handlungskonzepte, auch ist egal, ob ein lokaler Verbund von uns in München ein Teil der Entwicklung ist oder in Berlin oder in Halle, ist auch nochmal für uns wichtig, ein Teil des Prozesses zu sein, auch mitzuentwickeln. Wir glauben doch fest daran, dass die lokalen Verbünde die richtigen Adressaten dieser Entwicklung sind. Also, weil wir auch in MISO hier das auch nochmal bildlich darstellt, sagt, was alles, was hier in Hannover abgeht, geht es eigentlich uns an, auch ein Stück ein Thema der Stadtgesellschaft. Das ist eigentlich was, worüber wir auch sprechen, Integration selbstverständlich, auch noch Handlungskonzepte, wo die Migrantenorganisationen als strukturell Ansprechpartner mit reingenommen werden in die Prozesse, entscheidend. Der Förderungskatalog von MISO, auch Payman hat das auch vorgetragen, Sie haben noch gesehen, bekommen, sieht auch ganz genau, wie die lokalen Verbünde sich einbringen, beziehungsweise welche Vorschläge, die da sind, auch entwickelt werden, auch reingenommen werden. Was Sie gesagt haben, ich kann leider, es ist innerhalb wirklich kurzer Zeit, jetzt ein Bild zu geben, problematisch von München bis nach wirklich nach oben Lübeck, als bisschen, ja, also ich würde sagen, problematisch in diesem Rahmen, Zeitrahmen einen Überblick zu geben. Aber wie ihr alle wissen, die Kommunen sind unterschiedlich aufgestellt. Die Rahmenbedingungen sind ganz anders. Es ist nicht möglich, München zu vergleichen mit einer anderen Stadt oder eine Stadt wie Hannover, eine tatsächlich eine vergleichbare Stadt zu nehmen in anderen so Bundesländern. Aber was ich genau sagen kann, Hannover ist an der Stelle also selbst positiv auf dem Weg, ein besseres Integrationskonzept so erprobt zu erreichen. Aber was ich ein bisschen natürlich ein Stück als Kritik wieder zurückgeben könnte, auch das gilt für alle so Masterpläne, Integrationskonzepte etc. etc. in allen natürlich Städten, wenn ich dann so sagen dürfte, fehlt ein Stück der Kerninhalt der Diskussion. Also meistens werden doch die Handlungsintegrationspläne oder Masterpläne auf die Adaption einzelner Maßnahmen reduziert. Also klar, die Handlungsbereiche, was so alltagstaugliche Handlungsbereiche sowieso definiert, das wissen wir schon. Da und so schädliche Maßnahmen entwickelt, vorgeschlagen, dann alle werden doch mobilisiert, um die Maßnahmen also durchzuführen. Also weniger Indikatoren, natürlich übergreifend, strategisch, also tatsächlich auch nochmal, was Ferry gesagt hat, ein Integrationskonzept daran gemessen, wenn das tatsächlich ja, ein Stück mit Indikatoren verbunden, auch regelmäßig ausgewertet werden könnte, durch natürlich beteiligten Strukturen. Also hier an der Stelle würde ich sagen, ich habe schon mal so einen Satz gelesen, wenn ich dann so sagen dürfte, da stand hier, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sollen gleichberechtigte Chancen beim Zugang zu Bildung und gesellschaftlichen Teilhabe erhalten. Also das steht nicht in der Diskussion, finde ich einfach richtig, klasse, hervorragend. Wichtig ist zwei Inhalte, da sind doch definiert worden. Gleichberechtigte Chancen, einmal das, kommt dann nochmal ein Punkt, gesellschaftliche Teilhabe. Also worüber wir in dem Integrationskonzept, der Konzepten diskutieren, eigentlich darum geht es. Also wie schafft man in der Struktur, vor allem in der Kommune, durch welche Rahmenbedingungen, damit diese gleichberechtigte Teilhabe und Chancen gesichert werden. Darum geht es. Es geht nicht um unterschiedliche interkulturelle Öffnung, ist auch nochmal natürlich Handlungs, seine Schwerpunkt dafür da, um ein Stück unterschiedliche Entwicklungen in die Wege zu leiten, auch nochmal die Türen aufzumachen. Das ist, finde ich, hervorragend. Aber wie weit ist das Ergebnis gesichert, wenn das Handlungskonzept nicht institutionalisiert werden könnte? Also wir reden hier in der Struktur, dass die Kommunen grundsätzlich sich institutionell öffnen und dafür Garant sein, damit die im Handlungskonzept beschriebenen Ergebnisse langfristig getragen und gesichert werden. Das ist eigentlich ein entscheidender Punkt. Die anderen Punkte, die wir darüber reden, Kommunen bzw. auch die Länder auf der Bundesebene. Selbstverständlich, die Kommunen, einige Sachen, die Senatorin gesagt hat, sind nicht in der Lage, ganzheitlich die Entwicklungen zu verändern. Das geht nicht. Es gibt doch Einschränkungen, Grenzen, selbstverständlich. Aber wenn man bei dem Wort bleibt, Integration wird vor Ort, also findet vor Ort statt. Aber das ist nochmal eine Frage, wird die Integration auch nochmal vor Ort entschieden? Was dann an der Stelle kommt, zweite Frage, was tut denn die Kommune, um diese Entscheidungen tatsächlich zu sichern, dahinter zu stehen und dann zu entwickeln? Also, das ist nochmal ein weiterer Punkt, wenn man so als Leistungsprozess das definieren könnte. Und an der Stelle sagen, ja, Hannover, so viel ich also sehe, auch nochmal auch mit den Kollegen mit, ne, informiert werden, auch ein Ziel unserer Herangehensweise, ein Stück Teilhabe vor Ort in unterschiedlichen Städten, Kommunen zu erfassen. Die sind jetzt inmitten der Diskussion, das ist noch nicht abgeschlossen. Aber ein Stück natürlich geht es darum zu sagen, wenn ja, Beteiligungsform, mit wem? Geht es darum zum Beispiel, wenn es darum gehen könnte, Rahmenverträge neu zu definieren? Ist es finalisiert? Ist die Kommune bereit, das tatsächlich auf den Kopf zu stellen und das noch neu zu definieren? Geht es darum, nochmal ein weiterer Punkt, würde ich sagen, als Vorschlag? Der Haushalt, Haushaltsausgaben, auch migrantische so Inhalte in den letzten 30, 40 Jahren vermehrt zugenommen, werden auch neu definiert, entsprechende Verteilung neu formiert. Kooperationsstrukturen und Aufgabenteilungen mit Migrantenorganisationen oder Vertretungen neu aufgestellt? Also das sind doch nochmal weitere so strukturelle Fragen, wo ich einmal sage, solange das Handlungskonzept nicht institutionalisiert ist in der Kommune, Ergebnis ist auch nochmal nicht also gesichert, ganz schwach.
Ja. Ja. Ja, Stichwort Ressourcenverteilung, aber ich möchte gerne das andere nochmal aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben. Der Kern in vielen Konzepten, in vielen Programmen ist häufig nur schwer zu erkennen oder wird manchmal ja vielleicht in der Präambel formuliert. Das möchte ich mal weitergeben an Herrn Schulte. Was kann denn oder was muss Kern oder auch Maßstab, Ausrichtung von solchen Programmen, Konzepten, Plänen sein, damit auf der einen Seite diese Legitimität, die eigentlich demokratische Institutionen brauchen, gewährleistet ist und auf der anderen Seite auch alle Bürger, alle Bürgerinnen angemessen repräsentiert sind oder sich auch wiederfinden in solchen Konzepten.
Ja, vielen Dank für die Einladung auch. Und also in den einleitenden Beiträgen ist ja der umfassende Charakter, der das Thema betrifft, aufgezeigt worden. Also ich beziehe mich auf die Integrationsprozesse und Politik und grenze das von der Einwanderungspolitik ab. Also in Punkt 11 von dem ISO-Katalog ist die Regulierung der Einwanderung, humanes Einwanderungsgesetz angesprochen, und auf der anderen Seite geht es um die Integrationspolitik oder Integrationsprozesse. Und bei Integration kann man, denke ich mir, grundsätzlich unterscheiden zwischen Integration in die Gesellschaft, also Eingliederung einer Bevölkerungsgruppe, früher zum Beispiel der Arbeiterbewegung, in die Gesellschaft, und dann aber auch gesamtgesellschaftlich Integration der Gesellschaft, also den Zusammenhalt der Gesellschaft. Also in beiden Sinne, in beiderlei Sinne muss das berücksichtigt werden. Und die verschiedenen Bereiche sind in dem MISO-Papier deutlich angesprochen, also komplexe Charakter, verschiedene Dimensionen. Und man kann vielleicht unterscheiden zwischen eher strukturellen Aspekten, etwa die Situation auf dem Arbeitsmarkt oder Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt, Gesundheitssystem, soziale Lage, Wohnsituationen, auf der anderen Seite die kulturelle Teilhabe, zum Beispiel im Bereich Religion oder Sprache und so weiter. Die Dokumente, die genannt worden sind in der Einladung, die mir vorlagen, also der lokale Integrationsplan, Integrationskonzept der Region, dann die MISO-Forderungen, das sind ja Resultate politischer Entscheidungen. Und vorhin wurde von Martin Luther King der Begriff der Macht oder die Machtfrage sozusagen thematisiert. Und ich denke mir, dass es unter diesem Gesichtspunkt, dass es also um Fragen im Bereich der Politik, um Macht geht, die Frage sich stellt, woran orientiert sich denn die Macht oder wie wird sie eingebunden? Und in dieser Hinsicht sind grundlegende Normen wichtig, mit anderen Worten, die Verfassungsnorm oder noch konkreter die Menschen- und Bürgerrechte innerhalb unserer Gesellschaft, aber auch weltweit. Und ich denke, dass die im Grundgesetz heißt es zum Beispiel, nicht zum Beispiel, sondern an zentraler Stelle, dass die folgenden Menschenrechte alle staatliche Gewalt binden. Das heißt, dass also die gesetzgebende Gewalt, die ausführende Gewalt, die rechtsprechende Gewalt, dass die gebunden sind an bestimmte grundlegende Normen, die in der Bundesrepublik auf europäischer Ebene und auf globaler Ebene genannt sind. Und ich finde, dieser Aspekt, der taucht in den MISO-Forderungskatalog, die Frage der Menschenrechte, der Demokratie, etwas, nach meinem Gefühl, etwas versteckt auf. Nämlich zum einen bei der Rolle des kommunalen Wahlrechts, da wird von Demokratiedefizit gesprochen, und dann bei dem Punkt 15, wo es um die Staatsangehörigkeit geht, wird auch nochmal dieser Aspekt genannt, und bei der Steuerung der Einwanderung, bei dem Einwanderungsgesetz. Also ich denke mir, das könnte man, wenn man es weiterentwickelt, das ist, ich darf jetzt vielleicht auch mal ein bisschen kritisieren, das oder ergänzen, dass dieser Aspekt ein bisschen, nach meiner Ansicht, ein bisschen zu kurz kommt. Weswegen? Das sind normative Ideale zunächst mal, aber sie haben für Politik verpflichtende, einen hohen Verpflichtungsgrad. Die staatliche Gewalt wird gebunden im Hinblick auf Achtung, also Respektierung der Menschenrechte, auf Umsetzung der Menschenrechte und Gewährleistung der Menschenrechte. Und das gilt auch für das Politikfeld der Integration. Und man kann sagen, das ist jetzt hoch oben im Himmel oder so, aber die Menschenrechte gelten auf allen Ebenen und sie sind umfassender Natur. Globaler Ebene, europäischer Ebene, nationale Ebene, regionale Ebene, kommunale Ebene. Und sie betreffen Abwehrrechte, Meinungsfreiheit, also vom Staat, dann die politische Partizipation und dann wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. In diesem Sinne ist politische Partizipation ein ganz wichtiger Bereich und im Unterschied zu anderen Teilhabebereichen, also etwa in dem Integrationsbericht 2012 auf Bundesebene, wurde politische Partizipation tauchte auf unter Teilhabe im Gesundheitssystem, Teilhabe in Institutionen, in kulturellen Institutionen und dann kam Teilhabe im politischen Bereich. Meines Erachtens ist das problematisch, weil ich bin Politologe und spreche hier vielleicht fürs Haus, aber ich denke mir, es hat auch einen sachlichen Grund, nämlich den, dass es bei Politik um die Festlegung, um kollektive Entscheidungen geht, die verbindlich sind für die Gesamtgesellschaft. Und in diesem Sinne hat die politische Partizipation, ist von einer, ich will jetzt keine Prioritäten setzen, aber auf jeden Fall ist es unter diesem Gesichtspunkt, ist die politische Partizipation von einer zentralen Bedeutung. Und diese Frage, in welcher Form oder politische Partizipation kann sich ja unterschiedlich orientieren. Und hier ist meines Erachtens die Perspektive der Demokratie, die ist in dem Punkt 14 vom MISO-Katalog als Demokratiedefizit angesprochen. Und ich denke mir, das sollte man noch mal betonen. Also Ich habe vergessen, darauf hinzuweisen, dass Ihnen in schriftlicher Form, weil ich vorausgesehen habe, dass die Zeit relativ kurz ist, als mitdenkender Podiumsdiskussionsteilnehmer habe ich also eine schriftliche Thesenpapier Ihnen zur Verfügung gestellt, sodass Sie das auch am Wochenende noch vertiefen können. Und dann auch noch ein Hinweis auf einen kleineren Aufsatz in der Zeitschrift Migration, soziale Arbeit. Gut, zurück zu der Demokratieperspektive. Demokratie, kann man einmal sagen, wird konstituiert durch das, was die Leute reingeben, also die Partizipation. Andere Demokratietheoretiker sagen, Demokratie legitimiert sich eigentlich von dem, was rauskommt, nämlich von den Ergebnissen her, von Resultaten. Und ich gehe eher von der Partizipation aus und kenne, also ganz zentraler Begriff, auch nach meinem Verständnis, ist der der Selbstbestimmung oder der Autonomie. Und in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird dementsprechend formuliert, jeder Mensch bzw. Staatsbürger verfügt über das gleiche Recht an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten in Klammern seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken. Und der Sinn dieser Bestimmung ist eigentlich der, dass die Gesetze und Normen, die verbindlich sind, durch die Betroffenen selbst entschieden werden. Und der zweite Aspekt ist nämlich, dass der Machtfluss also auch der Begriff der Macht wieder, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben erfolgt. Und dafür sind dann bestimmte Verfahrensregeln notwendig, etwa allgemeines Wahlrecht, gleiches Gewicht jeder Stimme, Mehrheitsentscheidung und so weiter. Gleichzeitig auch bestimmte Spielräume, die die Betroffenen haben müssen, um unterschiedliche, wie es vorhin wurde ja gesagt, Streit, es muss auch Streit geben und Kontroversen, das ist konstitutiv für die Demokratie. Es muss Alternativen auch geben, Möglichkeit für Alternativen. Deswegen müssen diese sind die Regeln formal, aber sie basieren auch auf bestimmten normativen Vorentscheidungen. Innerhalb der Menschenrechte, das muss allerdings kritisch hinzugefügt werden, oder nicht kritisch, auf jeden Fall möchte ich betonen, dass nicht nur durch das Ausländerrecht und die Staatsangehörigkeit Hindernisse für diese Gleichheit existieren, sondern schon auf der menschenrechtlichen Ebene Unterscheidungen wichtig sind, nämlich die Unterscheidung zwischen Menschen-, Grund- und Bürgerrechten. Also wenn Sie ins Grundgesetz gucken, dann steht dann, Menschenrechte gelten prinzipiell weltweit, universal, in gleicher Weise. Und das Zweite ist, die Grundrechte gelten, das sind die Rechte, die innerhalb einer bestimmten Nationalstaates gelten, also positiv verankert sind, und die Bürgerrechte, die eben für die gelten, die über die Staatsangehörigkeit des jeweiligen Landes verfügen. Diese Unterscheidung ist insbesondere zwischen Menschen- und Bürgerrechte, ist das Einfallstor für den Spielraum, wie Staatsangehörigkeitsrecht und Ausländerrecht die politische Partizipation und insbesondere das Recht der politischen Teilhabe, wie die darauf Einfluss nehmen können. Und es wird entweder mehr restriktiv oder mehr in Richtung gleiche politische Freiheit ausgelegt. Und diese politische Partizipation ist durch das Ausländerrecht oder Ausländerpolitik in der Bundesrepublik in spezifischer Weise ausgefüllt worden, nämlich in der traditionellen Form, also vor den Veränderungen vor 2000, eben doch so, dass die Möglichkeiten sehr restriktiv waren, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben, die als Voraussetzung für das Wahlrecht auf allen Ebenen nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1990 bestand. Und dann sind Änderungen erfolgt durch die Einführung des Territorialprinzips, also durch die Ergänzung des Abstammungsprinzips, durch das Territorialprinzip und Erleichterungen bei der Einbürgerung. Und in dieser Hinsicht ist die Forderung hier bei 15, finde ich, sollte als Empfehlung nur doppelte Staatsbürgerschaft für Nicht-EU-Bürgerinnen, sollte doch deutlicher unterschieden werden, ob die Menschen, die hier geboren werden und die deutsche Staatsangehörigkeit praktisch jetzt durch das Territorialprinzip erwerben, von dem Erwerb der Staatsangehörigkeit, die auf Antrag qua Einbürgerung erfolgt, sollte präziser unterschieden werden. Das wird hier in dem Teil 15 nicht ganz so meines Erachtens konsequent durchgehalten. Aber gut, das war ein komplizierter Prozess und eindrucksvoller Prozess, der vorhin dargestellt wurde, wie die Abstimmung erfolgt ist. Gut, ein letzter Punkt vielleicht noch, ein letzter Satz. Politische Partizipation. Ich habe jetzt auf das Recht des Individuums an politischer Teilhabe abgestellt. Und es gibt auch andere Formen, in etwa Mitwirkung in Parteien, an Diskussionsteilnahme und so weiter. Und vorhin wurde auch Integrationsausschuss angedeutet. Wir hatten auch in Hannover, auch, das möchte ich noch erwähnen, den Ausländerbeirat, der durch den Integrationsausschuss abgelöst worden ist. Das war eine andere Konstruktion. Und ich war selbst daran beteiligt damals, an der Diskussion darüber, wie wir den eingeführt haben. Und dann gibt es auch, es sind unterschiedliche Formen, wie sich also politische Partizipation unabhängig oder nicht unabhängig ergänzend zu diesen Rechten vollzieht. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass das Insistieren auf dem Recht auf politische, auf dem gleichen Recht, die gleiche politische Autonomie, die gleiche politische Freiheit, dass das zentral ist, dass das andere Formen nicht erübrigt, aber dass das unabdingbar für nach der Menschenrechtserklärung und den internationalen Pakten unabdingbar ist für eine gleiche politische Freiheit, zumindest in Demokratien, die ihrem Anspruch gerecht werden sollen.
Ja. Viele Anregungen. Wir haben ein paar Minuten noch Zeit für drei Nachfragen aus dem Publikum. Und ich bitte Sie und euch dann, das hinterher in die Workshops mitzunehmen, um weitere Fragen vielleicht, die sich jeweils in den Themenbereichen zuordnen lassen, auch zu diskutieren. Es gibt auch Mikrofone, soweit ich weiß. Eins, zwei, drei. Die Bitte ist, dass diejenigen, die sich jetzt zu Wort melden, auch ganz kurz sagen, zu welcher Organisation sie gehören, damit wir das besser einordnen können.
Ja, mein Name ist Lamm, bin vom MISO-Mitglied und ein beratendes Mitglied im Internationalen Ausschuss der Stadt Hannover. Frau Beckerdorf sagte, Hannover ist eine Einwanderungsstadt und ich stimme zu, nicht nur Hannover, Deutschland ist ein Einwanderungsland, seit langem schon, aber noch lange keine Einwanderungsgesellschaft. Wir haben bis heute auch keine Einwanderungsgesetz. Jeder fünfte lebt in Deutschland, hat eine Migrationsgeschichte. Ich versickte den Begriff Migrationshintergrund, weil man weiß nicht, wer ist Hintergrund, wer ist Vordergrund. Es geht um die Gleichheit. Und die Migranten sind Teil der Gesellschaft. Und selbstverständlich haben die teilhaben, wollen die teilhaben. Es geht am Ende um das friedliche Zusammenleben in Deutschland, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und um die gleichberechtigte Teilhaben. Also, die Gesellschaft muss eine ernste Teilhabepolitik demnächst in der Zukunft für eine Einwanderungsgesellschaft Deutschland. Danke.
Keine Frage, sondern eine Stellungnahme. Danke. Dann war, waren Sie? Mhm.
Jochen Peiler vom Wissenschaftsladen Café S. Sie hören, deutscher Hintergrund oder Vordergrund. Herr Schulte hat recht. Durch die Rechtssituation dadurch, dass die Partizipation nicht gewährleistet ist, auf der ganz einfachen, also Sie haben ja viel im Konjunktiv reden müssen, deshalb war es sehr kompliziert zu verfolgen. Also die Partizipation ist eben durch die eingeschränkten Teilhaberechte auf der juristischen Ebene nicht durchgesetzt. Und von daher rede ich von der Seite, der Beratungsseite von Migranten oder Menschen, die, gehen wir konkret auf die Geflüchteten ein, die jetzt gerade sehr problematisch mit den Institutionen umgehen müssen, Jobcenter, Wohnungsamt und Ähnliches. Sie haben, Herr Dalami, vorhin gesagt, und Frau Beckedorf kann das ja für die Stadt noch mehr beanspruchen, dass Sie Übersetzungspools haben, auf die die Verwaltung zugreifen darf. Aber ehrlich gesagt wäre es ganz schön, wenn die Menschen, die Rat suchen, Rat brauchen, um ihre sozialen Rechte, die ja vorhanden sind in Sozialgesetzbüchern, umzusetzen, in Schule, in Jobcenter, in ähnlichen Institutionen, dass die einen sprachlichen Beistand hätten. Und das wird leider immer sehr teuer, weil sie privat den anschaffen müssen, denn wir sind alle in den Vereinen drin. Ich sehe hier sehr gemischte Gesichter und ich unterstelle, dass sehr viele Sprachen im Raum sind. Aber mit der eigenen Sprache kann man natürlich gut helfen. Aber schon kommt eine zweite Sprache hinzu. Ich bin im Nordafrikanischen nicht mal annähernd. Zwei Worte kann ich. Also wir brauchen einen Übersetzerpool, den Sie akklamiert haben für die 22 Regionstädte, der ist nicht vorhanden. Für die Verwaltung vielleicht, aber da können Sie nicht stolz drauf sein. Das ist ein Defizit. Das bitte ich auch deutlicher auszusprechen, die Defizite. Ich hoffe, Sie als Vereine haben ähnliche Erfahrungen wie ich. Dankeschön.
Gut, dann können wir hier vorne noch mal jemanden nehmen.
Hallo, mein Name ist Oksana Janssen. Ich bin die Vorsitzende des ukrainischen Vereins in Niedersachsen e.V. Unser Verein hat sehr aktiv an der Organisation dieser Konferenz mitgewirkt und auch an der Mitgestaltung des Forderungskatalogs. Und in dem Zusammenhang habe ich Frage an Frau Beckendorf und an Herrn Dalami. Im Forderungskatalog wurde auch eine Forderung aufgestellt zur Verbesserung der Partizipation an der Bildung für Migranten in Stadt Hannover und Region. Und in dem Zusammenhang bitte ich um dreierlei Antwort. Punkt 1. Inwiefern spricht sie diese Forderung an? 2. Wie soll strukturell verankert werden? Und 3. Was ist der erste Schritt aus Ihrer Sicht, der Sinn macht in der Umsetzung dieser Forderung? Vielen Dank.
Eine hören wir noch und dann müssen wir wieder zurückgeben aufs Publikum, aufs Podium leider.
Ja, mein Name ist Abdulkarim Sane. Vielen Dank für die Einladung, die der breit verschickt ist. Und ich bin seit 15 Jahren beschäftigt nach der Abschaffung des Ausländerbeirats an dem Thema, wie kann man wieder kann man den Namen verändern, aber ein demokratisches Gremium, die für alle spricht. 1994 haben wir für die EU-Mitglieder eine Chance gegeben, an der Kommunalwahl teilzunehmen, aber die Frage ist, was ist mit anderen aus Asien, aus der Türkei und anderen? Heutzutage, wenn man einen Integrationsplan, die nicht von Migranten mitgestaltet, sondern Amtsleiter für Migranten. Es war 200 Seiten, die sehr kompliziert war für Migranten. Und die Frage ist für mich erstmal, wenn man sich stützt für die Vereine. Also wir haben verschiedene Verbände hier. Aber die vertreten nicht die 100, über 150 Nationalitäten hier und die nicht deutschen Pass haben, nach der Scheidung der Doppelstadtbürgerschaft. Bis jetzt, ich bin Senegalese, ich habe keinen deutschen Pass, weil ich möchte meine Identität behalten. Aber heißt das für uns, die alle nicht deutschen Pass haben, dass wir kein Recht hier haben? Integration ist nur möglich, wenn Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus, weil es die beide, die erschwert Integration. Und bis heute kann man nicht sagen, wir sind frei hier in dieser Stadt von Diskriminierung und Rassismus.
Ja.
Was, ne, Entschuldigung, ich muss mich für diejenigen, die damals über 12 Jahre sich engagiert für die Belange der Migranten hier in dieser Stadt Hannover, mich entschuldigen als der letzte Vorsitzende des Gremiums bis zur Abschaffung. Aber die haben gute Arbeit gemacht. Nur die Politik wollte das nicht. Die Politik war nicht zufrieden mit seinem Status als beratendes Mitglied. Und wir haben es sehr schwierig gehabt, weil es gibt keine Chancen, vor unserer Sitzung mit viel Drucksache einfach sich beschäftigen, sondern wir müssen uns immer im Rathaus treffen, 3 Stunden. Und Sie wissen, jede Partei hier, vor der Entscheidung im Rathaus, hat Stadtteilforum, hat Stadtteilrunde, hat im Rathaus eine Möglichkeit nochmal mit seinem Mitglied. Wir hätten nichts. Wir waren alle eine. Und das finde ich, das war eine starke Diskriminierung. Und auch mit Gewalt hat man den Beirat abgeschafft, ohne mit uns zu sprechen. Ohne mit uns zu sprechen.
Ich glaube, es ist wichtig, diese Erfahrung, die Sie
keine
Sie jetzt,
Einladung.
Nein, ich Frau nehme Beckendorf. Jetzt mal mein Recht oder auch meine Pflicht.
Aber bitte, in Frau Anspruch. Beckendorf, ich muss abschließen, diese, weil das ist immer eine Wiederholung. Seit 1972 haben wir in Hannover, ich bin hier 86, nur jedem viel Migranten hier gehören an die Kirche oder an die Gewerkschaft oder an AWO oder an verschiedene. Aber diese Probleme, die wir haben, geht uns an alle.
Und also, nee, ich glaube, es ist wirklich wichtig, diese Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, die der Ausländerausschuss damals gesammelt hat, der Ausländerbeirat damals gesammelt hat, mit einzubeziehen, auch Herr Schulte hat das ja nochmal mit aufgegriffen, mit einzubeziehen in das, was sich jetzt ändern muss, wenn es um neue Formen von Beteiligung geht. Und ich möchte,
wir haben, wir müssen teilhaben,
wenn wir jetzt insgesamt dieses Podium beenden können mit letzten Schlussworten und die Einzelnen
auch noch das.
Mal darauf eingehen.
Okay, ich mache das, aus, aber ich bin extra von Frankfurt über nur einen Teil zu hören, weil ich war ein bisschen in Frankfurt erstmal. Ich bin hier mit meinem Koffer. Lassen Sie mir eine Minute abzuschließen.
Nein.
Ich habe auch recht, das Mikro. Ich gebe
das
Mikro. Weil
aber
ich,
es gibt auch für die Diskussion
ich
im Publikum bestimmte
Rahmenbedingungen,
die Vorbereitenden dieser Konferenz gesetzt haben. Und wir sind schon
Schluss,
über die Zeit.
Weil ich wollte Abschied nehmen von dieser ganz Frustration. Ja. Aber es interessiert mich, was hier über die Belange der Migranten, was man tun, aber ich fühle mich nicht vertreten von MISO oder anderen, weil wenn man die Katalog sieht, sieht man einfach, wer gehört zu MISO. Und deshalb ist für mich keine Migrantenorganisation für Migranten. Wir sollten im Rathaus eine Konferenz für Migration machen, aber nicht irgendwo. Wir gehören an dem Rathaus, an
die
dieser Stadt.
Die war im letzten Jahr im Rathaus. Herzlichen Dank für den Beitrag, der, glaube ich, viel angeregt hat, auch nochmal, um über MISO selber auch nachzudenken und das, wie MISO sich einbeziehen lässt und einbeziehen kann in die Beteiligungsprozesse, die vor uns liegen. Aus dem Publikum kann ich jetzt leider keine Frage mehr entgegennehmen. Ich bitte diejenigen, die angesprochen wurden, mit konkreten Fragen jetzt hier auf dem Podium da kurz drauf zu antworten und gleichzeitig vielleicht einen Satz noch dazu zu sagen, was nehmen Sie mit jetzt aus diesem Gespräch, was vorne im Podium stattgefunden hat und aus den Anregungen, die jetzt auch aus dem Publikum noch gekommen sind. Bitte um kurz. Herr Delamy?
Ich versuche mal kurz zu machen. Vielen Dank für Ihren Beitrag, kann ich aber nicht stehen lassen. Natürlich bin ich stolz, weil ich habe diese Migrantengeschichte hinter mir. Als ich nach Deutschland kam, gab es nicht, dass man innerhalb 2 Tage bei einem Arzt einen Dolmetscher bekommt, auch innerhalb der Verwaltung nicht. Da muss ich deutlich sagen, es ist ein unglaublicher Fortschritt. Aber wo Sie recht haben, muss man natürlich darauf achten, dass da andere Vereine auch praktisch dann auf dieses Angebot zurückgreifen. Muss ich aber kurz korrigieren. Ich gebe mir ein ganz berühmtes Beispiel für Hannover, Karger. Karger hat ja das Flüchtlingsbüro. Ich habe mit Frau Nass letzte Woche wieder verhandelt. Wir verlängern den Vertrag. Und tatsächlich dort sind ja auch die Dolmetscherinnen und Dolmetscher in Einsatz. Da muss man nur vielleicht darauf achten, dass man in Dialog miteinander bleibt. Also was ich an dieser Stelle für mich mitnehme, ist Ihre Botschaft, dass wir dann ins Gespräch kommen. Zu Ihrer Frage aus der ukrainischen Verein, erstmal vielen Dank auch für die Mitgestaltung. Ja, Beteiligungsprozess habe ich ja benannt erstmal, dass das bis jetzt gegeben hat. Konkreter Schritt für mich ist das, dass man einen Schritt weiter geht und gemeinsam in einen Dialog kommt, wo es darum geht, sagen wir, wie können wir bestehende Strukturen, die über Bundesgesetz im Moment nicht zu umgehen sind, wie zum Beispiel kommunale Wahlrecht, dennoch oder trotz dieser Einschränkungen miteinander in Dialog kommen. Ein ganz konkreter Schritt ist halt das, was passiert ist. Ich bitte jeden einmal gerne, Integrationskonzept von Region Hannover zu lesen, da steht diese Schritte und natürlich, wir haben gerade nur keine Zeit, sonst könnte ich Ihnen 12 Produkte geben, wie zum Beispiel Supervisionangebot, bis zu eben diese Integrationsnetzwerk. Wir haben viele Plattformen, ich bin andauernd außerhalb des Büro in sogenannte G-Strukturen und bin ich in Dialog. Und wenn Sie auch uns mal gerne anrufen, dann auf jeden Fall, wenn wir ins Gespräch kommen, wir brauchen Sie, wir brauchen die Stimme, wir müssen die Bedarfe ermitteln, um darauf zu reagieren. Abschließend von meiner Seite möchte ich nochmal sagen, Integration ist ein Prozess. Integration für mich, ich habe selber diese Geschichte und manche sagen, ja, du bist integriert. Ich weiß nicht, was man beschreibt. Das ist nicht das Ziel, Integration ist der Weg. Danke.
Frau Beckedorf?
Ja, vielen Dank, Frau Schrader. Ich schaue auf die Uhr, es ist schon sehr spät und Sie möchten gerne in die Workshops. Ich halte mich jetzt sehr kurz. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben meiner Meinung nach oder nach meiner Einschätzung sich da wahrscheinlich auf die Forderung Nummer 4 insbesondere gestützt. Wie bitte? Ach, die Bildungsbeteiligung. Ich habe das so auf die Sprache reduziert. Ich antworte jetzt mal ganz generell. Und von Ihrer Frage ein bisschen weggehen von der konkreten Frage. Ich habe das ja schon angedeutet oder nicht nur angedeutet, ich habe es konkret angekündigt. Wir hatten einen sehr großen Beteiligungsprozess vor 10 Jahren in der Landeshauptstadt. Wir haben als Grundlage unserer Integrationspolitik seitdem unseren lokalen Integrationsplan. Frau Mirabadi, Sie haben richtig geschildert, welche Gremien aus dem LIP dann entstanden sind. Integrationsrat, da haben Sie gesagt, ja, der ist nicht mehr aktiv. Die Integrationsbeiräte, da haben Sie das Wort Alibi dazu genannt. Dann haben wir, was ich vorhin sehr ausführlich geschildert habe, die beratenden Mitglieder in unserem internationalen Ausschuss. Und das ist ja sozusagen der Anschluss gewesen an den Ausländerbeirat, den es dann nicht mehr gab. Es ist gemeinsam erarbeitet worden, dass man dieses Mitwirkungsinstrument haben wollte. Wir werden gemeinsam alle Beteiligten in einem sehr großen Prozess mit der gesamten Stadtgesellschaft, die wir dann dazu einladen werden, in einen neuen Prozess gehen und inhaltlich arbeiten. Ganz an vorderster Stelle wird natürlich stehen, ein Resümee zu ziehen, auszuwerten, wie war es denn in den 10 Jahren mit dem lokalen Integrationsplan? Da haben Sie auch schon ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt, Frau Mirabadi. Ja, es gab 2-mal ein Resümee und dann gab es keins mehr. Und wir müssen gucken, wie waren diese 10 Jahre, was haben wir daraus konkret entwickelt, was nehmen wir dann mit, was wird bestehen bleiben. Ich sage nur, der Gesellschaftsfonds Zusammenleben, der macht es sehr deutlich, dass der lokale Integrationsplan mitnichten leer läuft und irgendetwas Totes ist, was in unseren Verwaltungsschubladen liegt. Der lebt weiter. Am 6.12. haben wir die Verleihung des nächsten Integrationspreises und die Auslobung des nächsten Themenmottos für den Wettbewerb. Das machen wir alles am 6.12. und das ist kontinuierlich die ganzen Jahre über geschehen und das ist vor allen Dingen auch politisch entschieden worden, ganz deutlich im letzten Jahr nach der letzten Kommunalwahl, dass es den GFZ weitergeben soll. Das möge bitte an der Stelle dann auch nicht vergessen werden und das wird ja auch nicht vergessen werden. Und Integration ist ein Prozess und ja, wir haben viele Gestaltungsmöglichkeiten, wir haben aber heute auch und Beteiligungsmöglichkeiten, wir haben aber heute auch sehr deutlich und auch mit großer Fachlichkeit begründet gehört, wo unsere Grenzen im Moment sind. Da sind aus meiner kommunalen Sicht so obere Institutionen zuständig, die entsprechenden Grundlagen zu schaffen. Das hindert uns aber nicht. Frau Schrader, Sie haben gesagt, wir könnten widerborstig sein als Kommunen. Ja, konstruktiv widerborstig, gemeinsam unsere Postulate zu erheben, was wir brauchen, damit es eine wirkliche politische Partizipation gibt. Denn das Ganze ist ja auch eine Frage der Haltung. Und diese Haltung, die haben wir gemeinsam in Hannover und die formen wir weiter aus. Und an der arbeiten wir im nächsten Jahr und ab dem nächsten Jahr in einem großen und breit aufgestellten Prozess weiter.
Mhm. Klares Wort. Herr Koscher, zum Schluss. Was nehmen Sie mit nach Dortmund?
Ja, auf jeden Fall, das ist sehr erfreulich von meiner Seite aus hier zu sein, auch nochmal zu erleben. Einmal klar mit den Partnern gemeinsam, worum es geht inhaltlich, aber natürlich konkretisiert gleichzeitig auch nochmal Partner zu sehen, auch MISO hier zu erleben, wie MISO auch nochmal seine Mitgliedsorganisation sich einbringen, also nicht mal passiv bleiben, sondern warten, dass die Verwaltung auf die zugeht und nochmal die bewegt, sondern einfach die auch aktiv mitwirkt, auch nochmal entsprechend das Signal rübergibt in die Verwaltung, wenn es darum geht, mit uns dieses Konzept zu machen, dann auf jeden Fall, wir werden doch immer dabei bleiben und dann nicht mal aktiv dann vorantreiben. Das finde ich eigentlich sehr gut, nehme ich mit. Auch nochmal ein Stück für mich, würde ich sagen, als Person, aber gleichzeitig für Bundesverband Nemo zusammengebracht, finde ich sehr, sehr interessant, wo bundesweit gibt es keine vergleichende Ergebnisse, was die Integrationskonzepte angeht, die in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich umgesetzt, aber welche Ergebnisse herausgebracht wurden, gibt es nicht. Und das ist doch mal vielleicht unsere Aufgabe sein, ein Stück weit zu vergleichen, was wir auch nochmal unterschiedliche so Entwicklungen da beigetragen wurden und was wir aus der kommunaler Sicht konkret zur Politik weitergeben und dann auch aktiv betreiben können. Das nehme ich, finde ich, gut und wünsche ich natürlich hier Ihnen allen, euch dann einen sehr guten Prozess mit einem gelungenen Ergebnis.
Danke. Axel, Herr Schulte, dein Wort erstmal und dann Frau Mirabali kommt ganz zum Schluss.
Was? Ja. Kurzes also Schlusswort. Ich nehme schweres Gepäck mit. Ja. Ja, also zu den unterschiedlichen Formen der politischen Beteiligung nochmal. Ich finde, dass die Diskussion hat das auch vertieft. Also dass erstens das Recht der Individuen auf politische Beteiligung und das Recht teilzunehmen an den kollektiv verbindlichen Entscheidungen, darauf Einfluss nehmen zu können. Das ist unabdingbar, eine Minimalanforderung an die Demokratie. Die Demokratie ist selbst, das demokratische System ist heute in der nicht Krise, aber auf jeden Fall wird von Postdemokratie und was weiß ich gesprochen. Also die Beteiligung von Migranten und Migrantinnen ist ein Aspekt von Problemen der Demokratie heute, das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Die Beteiligung von Immigranten ist erstens das Recht, zweitens kann es natürlich auch in Parteien, Gewerkschaften und also in bestehenden Organisationen der parlamentarischen und pluralistischen Demokratie erfolgen und auch natürlich in Migranten-Selbstorganisationen. Das sind in der Regel eingetragene Vereine. Also das ist die zivilgesellschaftliche Ebene ist das. Was, glaube ich, Herr Sané ansprechen wollte, ist die Frage, oder ich interpretiere jetzt mal, wie geht die Stadt wird das sozusagen, in welcher Form geht die Stadt mit dieser politischen mit den Möglichkeiten der politischen Partizipation um, auch wenn das kommunale Wahlrecht jetzt mal beiseite gelassen wird. Und auf dieser Ebene, auf der kommunalen Ebene, gibt es de facto ja auch sehr unterschiedliche Formen, wie Möglichkeiten eingeräumt werden für Migranten und Migrantinnen aus Nicht-EU-Ländern, sich von der Stadt anerkannt in der Satzung und so weiter zu beteiligen. Und das ist ein Unterschied zu der zivilgesellschaftlichen Ebene in Form eines eigentragenden Vereins. Und das, denke ich mir, diese Differenz ist schon wichtig. Was die Differenz von Integrationsausschuss und damaligem Ausländerbeirat angeht, müssen wir jetzt vielleicht nicht diskutieren. Aber es gibt natürlich eine Differenz in dem Sinne, dass das eine ein gewähltes Gremium war, was relativ selbstständig vom Rat agieren konnte, während ein Integrationsausschuss an die Verfahrensweisen des Rates der Ausschüsse gebunden ist. Ist selbstverständlich eigentlich. Und ich denke mir, es gibt, wenn man regional in Hessen und Nordrhein-Westfalen und so weiter das vergleicht, also da sind die Lernprozesse oder die Vergleiche, wenn man das jetzt aufarbeitet, da denke ich mir, wäre das hilfreich, das zu berücksichtigen. Man muss einerseits zurückgucken, aber auf der anderen Seite vergleichen, welche Möglichkeiten und welche Schwierigkeiten kann man da vielleicht vermindern oder so. Okay, vielen Dank.
Gut, danke. Und Frau Mirabadi auch noch als Gastgeberin sozusagen.
So, da ich als Letzte sozusagen das Wort habe, versuche ich mich auch kurz zu fassen, auch in Anbetracht der Zeit. Ich denke, wie auch hier erwähnt worden ist, Integration ist ja ein Prozess und bei diesem Prozess sollen ja auch die Migranten-Selbstorganisationen, die immer als Brückenbauer bezeichnet werden, intensiver mitgenommen werden, mitgehört werden und beteiligt werden. Die Migranten-Selbstorganisationen haben gewisse Kompetenzen, haben die Kompetenzen, die bis jetzt nicht richtig genutzt worden sind, diese Kompetenzen anerkennen und auch vor allem die Arbeit der Migranten-Selbstorganisationen auf diesem Weg anerkennen und auch beteiligen und mitnehmen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank an alle fünf hier auf dem Podium. Herzlichen Dank an das Publikum, an die Beiträge, laut oder auch leise geäußert. Ich möchte kurz zu den Workshops noch was sagen. Der Workshop Bildung und Mehrsprachigkeit ist in Raum 11, ist auf dieser Etage. Förderung von MISO, von MSOs im Raum 8, das ist unten. Was ist am Ende des Regenbogens? Raum 9, auch auf dieser Etage. Bedürfnisse und Forderungen von älteren Migrantinnen in Raum 10, auch auf dieser Etage. Wir haben jetzt Zeit für eine kleine Pause, 10 bis 15 Minuten. Draußen gibt es etwas zur Erfrischung und ich bitte Sie dann anschließend in die Workshops direkt gleich hineinzugehen und wünsche Ihnen dort anregende Diskussionen. Und wir sehen uns 18.40 Uhr hier wieder.
Danke. Also ich habe noch was anzukündigen, und zwar, es wird oft über Dolmetscher und Dolmetscherpool geredet. Es gibt bei Afrikanischer Dachverband Norddeutschland eine Sprachmittler-Datenbank. Man muss sich nur registrieren. Da haben wir 67 Sprachmittler da drin, die zwischen 2 und 6 verschiedene Sprachen sprechen. Und zur Information, die Landesregierung hat das Problem auch erkannt und die haben jetzt 2,7 Millionen Euro dafür bereitgestellt, um flächendeckend in Niedersachsen Dolmetscher zur Verfügung zu stellen. Ja?